aus der Bibliothek.
Magic Agents. In Dublin sind die Feen los. Geschrieben von Anja Wagner. Die Libragenten Matthias, Rebecca und Loki sind auf geheimer Mission.
Wir befinden uns hier im Kulturforum Hanau und auf einer Mission. Wir suchen das magische Buch. Ich bin in der Manga-Abteilung. Loki, wo bist du?
Ich bin in der Horror-Abteilung. Vom magischen Buch ist noch nichts zu sehen. Rebecca, wie ist bei dir die Lage?
Ich bin hier oben im Büchernest. Oh, schaut mal, da vorne, da ist das magische Buch.
Ich treibe es gerade in die Enge. Loki, schnapp's dir!
Nein, nein, loslassen, loslassen, nicht aufschlagen!
Endlich haben wir den Schlüssel zum Podcast.
Hurra! Da die menschliche Spezies über keine angeborenen magischen Kräfte verfügt, muss die Magie durch externe Quellen zugeführt werden. Regenten in der Grundausbildung sollte ihr täglicher Löffel Magie bis zu ihrem 12. Geburtstag ins Essen gemischt werden. Hierzu empfehlen sich besonders aromatische Lebensmittel, da Magie immer mit einer leichten Note von Schwefelwasserstoff verbunden ist. Mit Vollendung des 12. Lebensjahres erhalten die ausgebildeten Magenten ihren eigenen magischen Begleiter, der sie als Ladestation unabhängig mit Magie versorgt. Auszug aus Mein magischer Begleiter, wie er wirklich tickt. Erstes Kapitel Allgemeine Gesetzmäßigkeiten, 23. überarbeitete Auflage, SRM International Publications.
Zwei Stockwerke tiefer traten wir aus dem Patan-Oster in den mit Sägespänen ausgelegten Gang. Die Türen links und rechts waren aus Metall und hatten kleine Fenster, durch die man in die verschiedenen Gehege und Foyeren hinsehen konnte. Wir haben allein 10 verschiedene Aufzuchträume nur für Eileger, sagte Edward. Er parkte den Hafenkoffer neben dem Paternoster und deutete auf die Schilder unter den Fenstern. Krähenartige, nachtaktive, sprechende, las er im Vorbeigehen vor. Warum haltet ihr sie eigentlich im Käfig? Bei den Magenten zu Hause leben sie doch auch frei. Ich sah in ein Gehege für asiatische Tigerwürger. Der Raum wirkte wie ein gemütliches Wohnzimmer mit mehreren Sofas. In der Mitte stand ein riesiger Kratzbaum mit Hängematten, Schaukeln und kleinen Brücken. An der hinteren Wand rauschte Wasser über einen kleinen Wasserfall in eine große Trinkschale. Ich habe schon gelesen, dass du heute kommst. Ebra räusperte sich und zog einen Zettel aus dem Ordner. Du sollst deinen magischen Begleiter bekommen und deshalb muss ich dir ein paar Fragen stellen. Gibt es bei dir oder in deiner Familie irgendwelche Tierhaarallergien? Und wie sieht es mit der Verträglichkeit von Eiern aus? Das ist nichts, von dem ich wüsste, sagte ich schulterzuckend. Ebra kreuzte an, dann müsste ich jetzt nur noch wissen, welche Tiere in eurem Haushalt schon vorhanden sind, egal ob magisch oder nicht. Meine Mutter hat einen Eierleger, begann ich aufzuzählen. Einen Krähenartigen, unterbrach mich Ebra. Ich zögerte, ja, sein Gekrächze ist furchtbar und seine wenigen Federn sind schwarz und die Eier, die er legt, auch. Krass, meinte Ebra kopfschüttelnd und murmelte, Krähenartige vertragen sich nicht mit anderen Eierlegern, da fällt das für dich schon mal raus. Noch vor einer Stunde hätte ich das für eine gute Nachricht gehalten. Ebra sah mich fragend an. Und habt ihr noch mehr Tiere? Ich nickte. Mein Vater hat einen Zwicker. Laut Inner ist er gemein gefährlich, aber ich finde ihn einfach süß. Ebra machte Kreuz auf dem Fragebogen, trug hier und dort etwas ein und sah mich immer noch nachdenklich an. Würger fallen raus, sonst frisst euer Zwicker versehentlich noch die Speiballen und es kommt zu ungewollten magischen Reaktionen. Speier gehen auch nicht, denn sie sind nachtaktiv, was den Eierleger deiner Mutter wahnsinnig machen würde. Da fällt mir ein, ob das gut geht. Meine Kehle schnürte sich zu, ich ahnte Schlimmes. Selmor, rief Ebra nach einer Weile. Er klappte die Akte wieder zu und legte sie auf den Tisch. Selmor? Fragten Edward und ich wie aus einem Mund. Ebra nickte strahlend. Selmor ist ein Muffel. Er passt sowohl zu Zwickern als auch zu Eierlegern. Er ist tagaktiv und speit auch nichts aus. Dann rieb er sich das Kinn. Allerdings ist er, naja, wie soll ich das sagen? Immer geradeaus, bitte, forderte Edward. Er druckste herum. Selmor, er ist speziell. Er konnte sich bisher mit keinem Magenten anfreunden und wurde schon öfters zurückgegeben. Es ist nicht ganz leicht mit ihm. Ich hatte es geahnt. Mir würde der Problemfall der Abteilung zugeteilt werden.
SRM International. Hamburg, Boston, Rio de Janeiro, Johannesburg, Tokio. Rundbrief Nummer 1, Oktober. An alle aktiven Magenten. Die Hauptverwaltung der SIM International informiert darüber, dass die Liste der verbotenen magischen Hilfsmittel erweitert wurde. Der Einsatz folgender Tools ist ab sofort nicht mehr gestattet. Erstens kanadische Komakröte, zweitens manausische Schlingfessel, drittens malaysischer Murmelschocker. Restbestände sind unverzüglich der jeweiligen SIM-Leitung zu übergeben. Bei Missachtung des Verbots wird ein internes Ermittlungsverfahren eröffnet. Es drohen eine unverzügliche Versetzung in den Innendienst und bei wiederholter Missachtung ein Ausschluss aus der SIM. Immer gutes Geschick im Auftrag Amanda Adams, SIM International Headquarters.
Dann fiel mein Blick auf ein Schild neben dem Ausgang. Musikinstrumente, Kinderwagen und unförmiges Gepäck stand darauf und ein Pfeil wies in eine Nische neben der Tür. Ich atmete tief durch und lief zur Ausgabe für Sondergepäck. Ein Versuch war es wert. Als ich den Hafenkaffer dort tatsächlich stehen sah, entspannte ich mich. Puls wieder akzeptabel, verkündete Glenda gedehnt, dann schaltete sich meine Witch Watch aus. Auch gut, dachte ich. So war wenigstens Glenda erst einmal zum Schweigen gebracht. Nur die Vorstellung, dass mein Fähnchen sich auf Epiones Bildschirm nun gelb färbte, machte mich etwas unruhig. Es trennten mich noch 3 Gepäckbänder von meinem Ziel, als ich sah, wie ein Junge vor dem Hafenkoffer stehen blieb und ihn interessiert betrachtete. Er war etwas älter als ich, hatte sein schwarzes Kinn, langes Haar mit Gel nach hinten frisiert und trug eine schwarze Jacke. Auf dem Rücken hatte er einen großen, abgewetzten, grauen Rucksack. Der wollte doch nicht. »Hey, das ist meiner!« schrie ich, als der Junge blitzschnell nach meinem Magentengepäck rief und damit Richtung Ausgang verschwinden wollte. Ohne sich umzudrehen, lief er seelenruhig weiter. Ich rannte los und stürmte hinter ihm her. Noch immer sah er sich nicht um. Er hob nur seine Hand, als wollte er sich frech verabschieden. Im nächsten Moment flog mir etwas entgegen, schlang sich um meine Beine und riss mich zu Boden. Verdammt, das war eine manausische Schlingfessel. Woher hatte der Dieb bloß eine magische Pflanze? Oder noch eine verbotene? War er etwa ein Magent? Ich zerrte an den Ranken, die sich immer fester an meine Beine schlangen. Mit bebenden Fingern zog ich die Schere von meinem Gürtel und schnitt mitten durch die Stränge. Einmal, zweimal. Die Pflanze war widerspenstig, aber sie lockerte sich, fiel in sich zusammen und löste sich langsam auf. Ich rappelte mich hoch und stürzte hinter dem Jungen her, der inzwischen die Ausgangstür erreicht hatte. Im Laufschritt stürmte ich auf ihn zu und musste dabei immer wieder anderen Fluggästen ausweichen. Da ließ der Dieb meinen Koffer plötzlich los, drehte sich grinsend zu mir herum und griff in seine Jackentasche. Sicher wollte er mir die nächste Gemeinheit entgegenschleudern, aber ich war schneller. Mit einem gezielten Griff an meinem Gürtel warf ich etwas Nebelpuder in die Luft und der Junge verschwand in einer dichten Wolke. Ich schnappte nach meinem Hafenkoffer, doch der Fremde zog und zerrte an mir, als könnte er durch den Nebel sehen. Er klammerte sich an mich und so näherten wir uns rangelnd der Ausgangstür. Als die Wirkung des magischen Nebels nachließ, wurde der Zollbeamte auf unseren Kampf aufmerksam. Er stellte den Kaffeebecher ab, zog sein Funkgerät und sah uns irritiert an. »Darf ich fragen, was es werden soll?« Er deutete auf den Hafenkoffer, dessen Griff der Fremde und ich fest umklammer hielten. »Das ist mein Koffer!« riefen wir im Chor. Ich blickte den Jungen zornig an, aber der Fiesling grinste nur frech. »Aha, dann wollen wir mal doch mal nachsehen, damit hier endlich wieder Ruhe einkehrt.«
Verwandlung, Definition. Auf einer Undercover-Mission ist Tarnung das A und O. Manchmal reichen Verkleidungen oder Verstecke nicht aus, damit ein Magent seine Arbeit ungestört verrichten kann. Dann ist es gestattet, kurzfristig in das körperliche Erscheinungsbild einzugreifen. Es gibt eine große Auswahl an Verwandlungshelfern, die in den folgenden Kapiteln näher beleuchtet werden. Für alle Verwandlungshelfer, egal ob Pillen, Aufgüsse oder Tinkturen, gilt aber, dass die Dosierungs- und Anwendungshinweise streng zu beachten sind, da es sonst zu Magenkrämpfen, starker Übelkeit und dauerhafter Verwandlung kommen kann. Auszug aus Grundlagen für Magenten. Erstes Kapitel Verwandlung. 76. überarbeitete Auflage. SIM International Publications.
Der Keller war eiskalt und viel größer, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Aus einem Raum hörte man, wie jemand eine Gitarre stimmte. Manche Türen hier unten standen weit offen und es herrschte eine erstaunliche Betriebsamkeit im dunklen Flur. Angestellte des Pubs und Musiker liefen an uns vorbei. Die Wände waren über und über mit Stickern beklebt oder bunt bemalt. Es schien so, als hätte jeder zweite Gast sich hier mit einem Spruch verewigt. Ich öffnete die Tür, an der Toilette stand, und prompt versperrte er mir den Weg. Er quetschte sich vor mich und sah prüfend in den Raum hinein. »Darf man fragen, was du suchst?« Er schaute ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. Üblicherweise haben Keller keine Fenster. Falls du besorgt bist, dass ich dich entwischen könnte. Ich warte hier auf dich. Er zeigte auf einen alten Barhocker neben der Toilettentür. Keine Tricks, Elia Evander, oder? Weil sich zwei Kellnerinnen an uns vorbei in die Toilette drängten, ließ er offen, was dies oder bedeutete. Er lief durch den Waschraum und sperrte mich in der letzten Kabine ein. Kaum hatte ich meine Umhängetasche auf dem Boden abgelegt, verwandelte sich Selma in einen Muffel. Ah, machte er und reckte sich. Welch eine Wohltat! Okay, sagte ich und nahm das Fläschchen mit dem Alterungssaft vom Gürtel. Wir müssen uns beeilen. Du willst das wirklich trinken? Fragte Selma und sah mich skeptisch an. Und was, wenn die Veränderung dauerhaft ist? Ich klappte den Toilettendeckel herunter, setzte mich darauf und las noch einmal die Beschreibung auf der Rückseite der Flasche. Hier steht, dass der Saft nur für eine Stunde wirkt. Ein Teelöffel sorgt für 10 Jahre Alterung. Ich mache mir also eher Sorgen darüber, dass die Veränderung nicht lange genug dauert. Das ist die weitaus logische Befürchtung, stimmte Glenda mir zu. So eine Stunde ist ja rein gar nichts, wenn man von einem fiesen Doppelmagenten flüchten muss. Also dann, ich schraub den Deckel von dem Fläschchen. Es roch nach schwarzem Sirup. Urks! Die Tinktur roch furchtbar streng, wie eine Mischung aus alten Käse und Salmia-Pastillen. »Nicht so eilig«, rief Selma. Er sprang mir auf den Schoß und legte eine Pfote auf meine Hand. »Was ist dein Plan, wenn du dich verwandelt hast?« Ich überlegte kurz. »Sag mal, Glenda, gibt es einen zweiten Ausgang aus diesem Keller?« Glenda stemmte ihre Hände in die Hüfte und blaffte mich scharf an. »Verlangst du etwa, dass ich mich in eine geheime Akte der Regierung einhacke?« »Ach Quatsch«, wehrte ich ab. »Hätte ja sein können, dass du Lagepläne gespeichert hast, mit Hauseingängen oder so.« »Jetzt einmal langsam zum Mitschreiben, Agentin Evander«, schimpfte Glenda. »Ich habe nur das gespeichert, was du mir in Auftrag gegeben hast. Oder denkst du etwa, dass ich irgendwelche fremden Cookies hier einlagere, statt sie pflichtbewusst zum Tee zu verspeisen?« »Das glaube ich dir aufs Wort, Glenda. Du bist die allerliebste Witch in der Wedge, die ich kenne«, sagte ich beschwichtigend. »Wie viele kennst du denn?«, fragte Selma interessiert. »Und deshalb brauche ich deine Hilfe«, versuchte ich Selmas Frage zu übertönen. »Falls irgendetwas mit diesem Alterungssaft schiefläuft, musst du bitte den Notknopf für mich auslösen, Glenda.« »Sehr gerne«, Glenda nickte und hielt mir beide hochgekränkten Daumen entgegen. Ich musste lächeln, obwohl mir eigentlich kotzübel vor Angst und Ekel war. Da ich keinen Teelöffel dabei hatte, setzte ich kurzerhand das Fläschchen an den Mund, atmete noch einmal tief ein und nahm dann einen großen Schluck. Und dann noch einen.
Weißt du eigentlich, warum die Magenten Magenten heißen?
Keine Ahnung. Wäre es nicht cool, die Autorin zu fragen?
Tja, die haben wir hier bei uns. Hallo, Frau Wagner.
Hallo, ihr zwei. So. Also, ihr möchtet wissen, warum Magenten Magenten heißen?
Ja, sehr gerne.
Also, ich habe mir überlegt, magische Agenten, denn dafür steht das Wort ja, klingt ein bisschen lang und auch nicht so sehr besonders. Und dann habe ich mir überlegt, magische Agenten, da wiederholen sich so viele Buchstaben, kürze ich es doch ab und mache daraus ein Wort. Und so habe ich die Magenten erfunden.
Ach, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben?
Also die Idee ist schon ganz alt. Die Idee ist schon 16 oder 17 Jahre alt. Da habe ich schon die magischen Agenten, die Magenten erfunden. Heute sind sie natürlich moderner geworden. Zu der Zeit, in der ich magische Agenten erfunden habe, gab es noch keine Smartwatch und so weiter, die ja heute eine große Rolle auch in dem Buch spielen. Aber die Idee, magische Agenten durch die Welt zu schicken, jede Mission in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land spielen zu lassen, die hatte ich schon vor langer Zeit.
In dem Buch haben Sie ja viele Charaktere. Welcher ist so Ihr Lieblingscharakter?
Also, da muss ich sagen, eindeutig Glenda und Selmore. Und wenn ich unter den beiden entscheiden müsste, würde es mir wirklich schwer fallen. Glenda ist ja die Witch in der Watch, die Uhrenhexe, die lebendige Hexe, die in der Smartwatch lebt und die Elia Anweisungen gibt und auch dann mal spricht, wenn sie nicht gefragt ist. Und Selmore, das magische Begleittier, der ja ein Muffel ist und seine Laune ja sich im Wort schon wiederfindet. Und die beiden zusammen sind mir eigentlich so die allerliebsten Charaktere, neben Elia natürlich.
Hinten im Buch steht ja, dass sie gerne in magische Welten verreisen. In welche magischen Welten verreisen sie denn?
Natürlich in ganz echte Welten. Ich bin schon ganz viel durch die Welt gereist, habe mir echte Welten angeguckt, in denen man ganz viel Magisches entdecken kann. Und habe dann ganz oft magische Geschichten, so wie jetzt die erste Mission zum Beispiel. Die Magic Agents in Dublin sind die Feen los. Die habe ich so ähnlich tatsächlich mir vorstellen können in Irland, als ich dort mal unterwegs war. Also ich gehe auf normale Reisen, ganz echte Reisen, wie jeder andere Mensch auch, und denke mir dort dann fantastische Geschichten aus.
Okay, das klingt sehr interessant. In der Geschichte hat ja Elia ein bisschen Mist gebaut. Sie hat sich ja für den Zeitungsartikel fotografieren lassen, obwohl sie es ja im Prinzip gar nicht wollte. Und sie hat ja einen ihrer Kumpanen da in das Geheimnis der Magie eingeweiht, obwohl der ja eigentlich nicht so viel davon wissen sollte. Warum ist er denn dafür jetzt nicht in den Innendienst versetzt worden, wie es so mit vielen Magenten passiert ist?
Also man wird in den Innendienst vor allen Dingen dann versetzt, wenn man den Notknopf drückt. Also man hat einen Notknopf an der Witchwatch oder an der Smartwatch, wenn man wirklich mal Hilfe braucht. Es ist ja nicht so ganz selbstverständlich, dass 12-jährige Kinder alleine durch die Welt reisen. Die brauchen also irgendeine Versicherung, wenn es ihnen dann doch mal zu spannend oder knifflig wird. Aber Elia, ja, die ist auf ihrer Mission zweimal ganz schön ins Fettnäpfchen getreten. Die hat also tatsächlich einen Zeitungsauftritt und hat auch Connor, den Sohn der Gastfamilie, in ihr Geheimnis eingeweiht. Beides war nicht freiwillig, beides ist einfach so passiert. Und am Ende war es dann ja die gelungene Mission, die wichtiger war als diese kleinen Fehler, die Elia gemacht hat und die sie ja Gott sei Dank auch mit Vergissesbonbons noch wieder ausbügeln konnte.
Warum gibt es denn diese Elite-Magier?
Und warum wurden die eigentlich nicht in den Innendienst versetzt oder irgendwie rausgeschmissen?
Die Elite ist ja nicht die gleiche Organisation wie die SAM International. Die SAM International ist ja die Spezialeinheit junger Agenten für Magisches. Und die setzen sich für die Magie ein, die setzen sich für magische Wesen ein, für Fabelwesen, aber auch für den Frieden zwischen der Fabelwelt und der normalen, realen Menschenwelt. Und dann gibt es eine Gruppierung, die nennt sich selbst die Elite, da hört man schon am Wort, dass sie denken, sie sind was Besseres. Und die möchten eigentlich gar nicht, dass die Menschen vor der Magie beschützt werden. Die möchten eigentlich, dass es nur noch Magie gibt, dass es gar keine anderen Wesen auf der Welt mehr gibt. Also die wollen die Herrschaft der Magie. Und deswegen bekämpfen sie die SAM auch so ein bisschen. Also sie möchten gar nicht, dass sich jemand für die friedlichen Wesen einsetzt, die mit den Menschen gut zusammenleben wollen.
Ich hätte auch eine etwas speziellere Frage zum Buch.
Ja.
Wenn da so ein Filmstudio kommen würde und die Rechte für so einen Film haben wollen würde, wären Sie damit einverstanden?
Ja, ich denke schon. Das wäre bestimmt ganz spannend. Elia und vor allen Dingen auch Selma, Glenda und Co. Auf Mission auf einer Leinwand zu sehen. Ich glaube, das wäre sehr spannend. Da würden wir doch nicht Nein sagen.
Ja, das klingt sehr cool, ja.
Mhm. Wie geht es denn eigentlich weiter mit der Bücherreihe? Ja,
die Bücherreihe ist ja jetzt inzwischen auf 3 Bände angewachsen. Also die erste Mission war in Dublin, die zweite in Prag. Die dritte, die ist ja jetzt ganz neu rausgekommen, spielt in Schweden, in Stockholm. Da sind die Trolle so ein bisschen aufmüpfig. Und Band 4 ist jetzt ganz aktuell frisch geschrieben, wird gerade lektoriert und fertig gemacht, dass es dann im Winter erscheinen kann. Wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Also Band 4 kommt auf jeden Fall und spielt, das darf ich schon verraten, in Barcelona.
Können Sie uns so ein bisschen, ohne zu viel Spoiler, verraten, wie geht denn so Elias Abenteuer in Band 2 weiter?
Band 2 ist ja schon erschienen, das ist ja die Prag-Geschichte, aus der habe ich auch schon ganz viele Lesungen gemacht. Also ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich erzähle, dass da eine Geisterprinzessin entführt worden ist und Elia diese Geisterprinzessin wiedersuchen soll. fragt man sich natürlich sofort, wie kann denn ein Geist entführt worden sein? Den kann man ja nicht festhalten, den kann man auch nirgendwo einsperren. Und doch ist Libuse verschwunden, die Stadtgründerin von Prag. Und Elia macht sich auf eine Geisterschnitzeljagd in der Stadt der Geister und der kalten Nebelschwaden in Prag.
Ja, das hört sich sehr spannend an.
Das hört sich sehr, sehr spannend an.
Bin mir sicher, ich werde mir da auch mal das Buch anlesen dazu.
Mhm. Wie sind Sie überhaupt Autorin geworden?
Die Idee, Autorin zu werden, hatte ich schon, da konnte ich gerade schreiben.
Oh.
Ich habe dann Bücher geschrieben, so wie viele Kinder in der Grundschule das machen. Ich habe also ein bisschen Text geschrieben, Bilder dazu gemalt und dann hatte ich das ganz große Glück, dass mein Onkel Buchbinder ist. Also der hat noch das Handwerk des Buchbinders gelernt und der hat diese ersten Kindergeschichten von mir schon in Leder eingebunden, ganz kostbar sahen die aus. Und da habe ich immer gedacht, Mensch, wenn meine Geschichten so wertvoll sind, dass er das macht, dann muss ich ja immer weiterschreiben. Mit 10 Jahren ungefähr, ein bisschen jünger als ihr jetzt, habe ich an meinem ersten Schreibwettbewerb teilgenommen und habe eigentlich nie aufgehört zu schreiben. Trotzdem konnte ich mir nicht vorstellen, einfach nur Autorin zu sein. Ich bin also erstmal ganz normal Sozialpädagogin geworden und habe aber das Schreiben nie aufgehört. Und irgendwann, als ich dann so 10 Bücher ungefähr fertig geschrieben hatte und schon in der Schublade hatte, da habe ich dann mich getraut, mich an einen Verlag zu wenden. Und da bin ich dann erst Autorin geworden. Da war ich aber schon so über 30.
Okay. Ich hätte jetzt auch noch eine etwas spezifische Frage, die ist mir gerade so eingefallen. Ja. Haben Sie denn eigentlich schon mal negative Kritik bekommen für Ihre Bücher?
Ja, natürlich. Also wenn man Bücher schreibt und die Bücher gehen raus zu den Lesern, dann sagen nicht alle, ja toll, die Geschichte ist schön, viele sagen das, aber es gibt auch immer welche, die sagen, nö, das oder das hat mir nicht gefallen. Dann kommt es immer noch so auf die Art der Kritik an. Ist das Kritik, mit der ich was anfangen kann? Also sagt man mir, Mensch, hättest du da nicht darüber nachdenken können oder...
Also konstruktive Kritik, ja, okay.
Ja, so richtig konstruktiv, dann kann ich damit was anfangen. Und dann denke ich da auch manchmal lange drüber nach. Dann gibt's natürlich auch Kritik, die sagt einfach nur, das Buch gefiel mir nicht. Damit kann ich nichts anfangen und das schiebe ich dann auch zur Seite.
Okay, interessant.
Was ist denn so Kritik, die Sie sehr oft bekommen haben? Also über was haben sich die Leute sehr oft beschwert?
Also zum Glück kam nicht sehr häufig Kritik bis jetzt.
Ah, das ist schön.
Das ist schön, genau, das ist richtig schön. Ich habe viele Leserunden schon gemacht. Da tauscht man sich mit Lesern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, zum Beispiel auf Lovely Books, da tauscht man sich mit Lesern aus, die lesen das Buch also in der Gemeinschaft und schreiben dann so pro Abschnitt ihre Meinung dazu. Und da kommt dann manchmal... dieser Zeitungsartikel zum Beispiel bei den Magic Agents, der kam zu früh. Der hat uns schon verraten, dass dies und dies hinterher noch passiert. So eine Kritik zum Beispiel, die ist dann ganz, ganz kostbar für uns. Und dann gucken wir beim nächsten Buch nochmal ganz genau, welchen Zeitungsartikel, welche Lehrbuchseite setzen wir denn im Buch, an welche Stelle, damit sie nicht zu viel verrät, also spoilert.
Ich hätte auch noch eine Frage zu einem Charakter.
Ja.
Connor hat am Anfang der Geschichte für mich nicht so viel Sinn gemacht, weil er eher als Hindernis diente so ein bisschen, damit er sich jetzt nicht so direkt frei entfalten konnte und direkt Recherche und so weiter. Aber später ist er zu einem sehr wichtigen Mitglied von der Truppe in Dublin geworden. Passiert noch mit ihm irgendwas in den 3 Bänden?
Nein, also in Band 2 und 3 kommt Connor nicht vor, in Band 2 ein ganz kleines bisschen mit einer SMS. Aber wer weiß, ob Connor nicht irgendwann wieder einen Auftritt hat. Nur in Prag und in Stockholm ist er nicht dabei. Da sind andere Figuren und andere Charaktere dabei, die aber mindestens genauso spannend und interessant sind.
Okay, dann bin ich echt gespannt, ob er irgendwann nochmal auftauchen wird.
Ja, ich auch. Wie lange schreibt man eigentlich noch so ein an so einem Band Magic Agent? Ich meine, das ist ja schon ein dickes Buch.
Ja, die sind so zwischen 260 bis knapp 300 Seiten lang. Und dafür brauche ich so ungefähr 3 Monate. Dann fragen mich immer ganz viele Kinder auf den Lesungen, wieso denn so lange? Und dann erzähle ich immer, dass ich morgens mich hinsetze und anfange zu schreiben, so 5 Seiten ungefähr, und dann auch darf ich auch erst eine Pause machen. Und dann schreibe ich nochmal 5 Seiten, aber von den 10 Seiten, die ich dann am Tag geschrieben habe, da waren dann höchstens so 3, 4, mit Glück 5 Seiten am Ende ins Manuskript und ins fertige Buch am Ende, weil ich ganz viel wieder lösche und mir nicht gefällt.
Okay. Das klingt nach einer Menge Arbeit.
Ja.
Anja Wagner, schreiben Sie eigentlich noch viele Bücher so parallel? So, weil Sie schreiben ja Magic Agents. Haben Sie noch andere Bücher so am Laufen?
Ja, also ich habe gerade mehrere Buchverträge tatsächlich. Ich schreibe aber niemals gleichzeitig. Dann würden nämlich irgendwann die Magenten in einer Meerjungfrauengeschichte auftauchen und dann würde es doch ein bisschen durcheinander gehen.
Okay. Das stelle ich mir trotzdem ein bisschen lustig vor, so.
Ja.
Ja, mal irgendwann die Charaktere aus all meinen Büchern zusammenzuwürfeln und zu gucken, was daraus dann entsteht.
Vielen Dank für das schöne Interview. Sie haben jetzt alle unsere Fragen beantwortet. Das finde ich toll, dass Sie uns die persönlich beantworten konnten. Ja.
Ja, das ist sehr schön, dass jetzt, also die offenen Fragen, die man so im Buch hat, wenn man die so liest, dass die jetzt endlich beantwortet sind, dass man die so ein bisschen von der Seele hat, dass man sich das jetzt nicht mehr so oft fragt.
Mhm. Das finde ich echt schön. Und ich finde es einfach schön, Sie hier einfach mal sehen zu können und mit Ihnen reden zu können. Ich fand das sehr schön hier.
Das erlebt man so nicht wirklich oft.
Nee, nicht oft.
Also ich danke euch natürlich für diese Fragen und für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um euch nicht nur diese Fragen auszudenken, sondern auch mit mir darüber zu reden. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich wünsche euch weiterhin so viele spannende Interviews und Lesestunden.
Oh, das ist lieb.
Danke.
Tschüss.